Mutter Gottes hat nichts dagegen. Der Rosenkranz ist eine Meditation am Leben und Leiden Jesu Christi. Bevor Bernhard von Clairvaux hat es das bei uns gar nicht gegeben, aber die Mutter Gottes in ihrer Güte und Wissen über ihre Unwissenheit und Unglauben rekommandiert das den Menschen, damit sie wenigstens irgendwie mit Herrn Jesus in Verbindung sind. Aber runterratschen hat es nicht gern und der liebe Gott auch nicht. Was der liebe Gott uns von uns verlangt, ist, dass wir Christus ähnlich werden. Das heißt, gestern hat der Pfarrer Edel sehr schön gepredigt, hat auch ein wunderschönes Deutsch, was mir war sehr gut gefallen, weil ich das nicht habe. Und hat über das Leid etwas angedeutet, würde ich sagen. Aber wenn Sie Christus ähnlich werden wollen, dann muss man auch Leid akzeptieren. Das heißt nicht, dass der liebe Gott uns nicht leiden kann, oder dass er will, dass wir leiden, ja, sondern also nicht vom Leid befreien will. Aber es gibt Dinge, die der Mensch erleiden soll und muss, weil sonst sein Glaube ihn in keiner Weise zu Christus oder ähnlich wie Christus werden lässt. Das Leiden gehört dazu. Und das ist auch eine, die echte Form, Jesus näher zu kommen. Ja. Manche Leute kriegen die Krise. Wir reden die ganze Zeit von mir über die Krise. Ich bin ein Wiener, mir kommt das wahnsinnig komisch vor. Die Krise, die haben alle die Krise. Und wenn ich dann herausfinde, was die Krise ist, naja, es sind persönliche Beleidigungen, die Leute kränken sich sehr, sie leiden etwas, sie haben manche Krankheiten, aber eigentlich ist es eine ungeheure Selbstsucht. Und das ist ja genau, was der Christmensch nicht haben soll. Er soll darüber hinweggehen. Und bei uns ist ja eine wunderbare religiöse Tradition, eine wunderbare Liturgie, und wir tun die Protestanten alle leid, die es nicht haben, und die Nichtchristen überhaupt, ja. Aber wir haben furchtbar viele Fehler. Wenn man so denkt, da ist die Wahrheit Gottes vor uns und dann benehmen sich alle sehr religiös, kommen alle zu mir, als wären sie halbheilig schon, das weiß ich, das mache ich seit 39 Jahren. Ja. Und alle sind dieselben, unsere Katholiken. Erst wollen sie mich indirekt oder direkt überzeugen, wie sie wie gut sie sind nie zu wem anderen gegangen, nie, ja. Also waren alle hochanständige Menschen schon von Geburt bis sie zu mir gekommen sind, aber sie leiden furchtbar. Ich sage nicht, dass ich Mitleid habe, sehr viel. Sonst könnte der Herr ja niemand heilen. Das Geheimnis des Heilens im Namen Jesu ist nur, dass man mitleidet. Freiwilliges auf sich nimmt, ja, der liebe Gott gibt es auch unfreiwillig. Das ist ein echtes Gebet. Und nur runterratschen den Rosenkranz, entschuldigen Sie, aber das höre ich jetzt den dritten Tag. Ja? Ich habe niemand gehört, der die Meditation, das heißt das Gesetz, was man sagen soll, weil sich freudenreicher Rosenkranz oder der Rosenkranz, der also das Leiden des Herrn zeigt, der das, so wie wir eigentlich zu Hause machen, herrscht, immer wieder wiederholt. Nur das Gegrüßet seist du Maria ist ja sehr gut. Aber wieso passiert denn dann nichts? Unsere Leutchen da, die haben Quälereien mit dem bösen Geist. Wieso fallen sie um, wenn gewisse Leute beten und wenn andere nicht beten? Weil die anderen nicht ganz echt beten. Ja. Da müssen ja Manifestationen da sein. Mutter Gottes und vor allem, wenn man sie als unbefleckte Maria anspricht, ist ungeheuer gewaltig, sehr stark. In Indien in 1986 war es sehr heiß, auch in Wien ist es heißer, aber dort war es 36 Grad. Ich bin eh alles Mögliche gewöhnt, aber wenn man gleichzeitig 100 Leute auf der Stiege hat, sich anstellen, drei Priester, die helfen mit, oder ich habe mitgeholfen, ist mir wurscht, es war jedenfalls, jeder hat wahnsinnig viele Leute gehabt zum Beraten und Gebeten, und das war noch vor den Enkeln, bevor es noch angefangen hat. Dann ist eine Frau zu mir gekommen, die eine Manifestation hatte, wie soll ich sagen, Ganesh. Einen Moment, ich muss nachdenken. Wie ein Elefant. Ja, das ist ein Gott in Indien.
Ja.
Ganesh. Ganesh. Ja, naja, die Jungen nennen es und wissen, aber die älteren Damen wissen es Gott sei Dank nicht. Die haben sich mit denen nicht befasst. Und am Tag vorher hat mir ein bekehrter Hindu, der der Sohn eines Hindu-Priesters, einen wirklichen Brahmanen war, der auch noch aktiver Priester beim Sai Baba war, der hat mir gesagt, wie die Manifestationen der verschiedenen Götter sind. Er hat das nicht gewusst, was ich mache, die Arbeit. Der hat nur mir erzählt, aus was er vom Herrn herausgeholt worden ist, und durch seinen Vater, den Priester, hat er noch viel mehr gewusst, ja, als ein normaler Hindu. Die wissen, wir kennen eine Religion fast gar nicht. Sind ganz normale Leute. So wie bei uns die Leute nicht in die Kirchen gehen und die ein bisschen in die Kirchen gehen. Ja. Nicht sehr viel Ahnung. Nur an den Festtagen und für die Hexereien. Wenn sie eine Wahrsagung brauchen oder wenn sie einen heiraten wollen, wollen die ja sehr viel Geld haben. Dann gehen sie zu irgendeinem Pujari, der einen, also was ich, Hexerei mache. Der hat mir erzählt, am Tag vorher, ohne zu wissen, was er tut, das war im Namen Gottes, würde ich sagen, er hat mir über Jesus erzählt, wie er gekommen ist, wie er ihn akzeptiert hat, dass Jesus der größere Gott ist, das glauben ja alle von selbst, aber dass die anderen keine Götter sind, das glauben sie nicht. So geht das. Also, er hat sich aber für Jesus entschieden und mir erzählt. Und dann kriege ich als erste Person vor den Enkertagen eine Dame, die schon bei der Türe, wie sie aufgemacht hat, mich gesehen hat, angefangen hat wie ein Elefant. So, ja. Jetzt habe ich gewusst, welchen Gott da, welche Göttin und Gott da damit zu tun hat. Aber wie ich mit ihr geredet habe, war sie eine sehr gute Katholikin, ja, schön brav gebetet, alles, ja. Macht sie ihr auch, da geht es aber trotzdem zum Bioenergetiker und was immer. Und dann hat sie langsam, hat sie mir gesagt, sie arbeitet in einer Bank und in der Bank wird jeden Tag, wie fast in allen Institutionen in Indien, ein Puja gemacht, das ist eine Verehrung dieses Gottes, des lokalen Gottes. Nachdem sie in einer Bank von Maharashtra, das ist ein westliches Bundesland, könnte man sagen, von Indien, gearbeitet hat, war der Gott der Ganesh. Und der Ganesh ist ein Elefant. Was immer sie glauben, die natürlich, unsere Leute sind so gescheit, sie übersetzen es das Symbol der Weisheit, die Katholiken und die Inder verehren das ja gar nicht, das ist alles gar nicht wahr. Wir verehren das Ding. Ja. Sie greifen es an, sie tun den Affen, der ein anderer Gott ist, in den Mund hineingreifen und sich selber rot auf der Stirne machen, damit sie eben, weil sie glücklich verheiratet werden oder viel Geld verdienen, von Heiligkeit und von Geistlichkeit ist überhaupt nicht die Rede. Sie sind aber sehr liebe Menschen, nicht aggressiv, sind nicht evangelisiert. 850 Millionen. Die anderen sind Mohammedaner und 2,6% sind Christen. Kirche hat sehr viel gearbeitet, 150 Jahre. Fast alle Schulen sind durch Kircheninstitutionen gegründet worden. Und ich habe nicht mehr gewusst, ich habe mit der gebetet, natürlich Befreiung, natürlich im Namen Jesus, natürlich Schutz, alles was man macht. Und dann habe ich nicht mehr gewusst, sage ich, lieber Gott, da warten so viele draußen, wir haben nicht einmal noch angefangen. Ich kann aber hier nicht weiter, das Zimmer hat keine Fenster gehabt, keinen wie sagt man, Turbulator 36 Grad. Ja, ich bin schon widerstandsfähig und ich war viel jünger. Aber so widerstandsfähig, dass man da ewig so weitermacht mit einer, die sich wie ein Elefant benimmt und nicht reden kann und ganz gebunden ist, sage ich, Mutter Gottes, unbefleckte Empfängnis, du weißt alles, du kannst mir helfen, jetzt tu das endlich da. Ja? Ich rede nicht so heilig wie ihr. Aber der liebe Gott hat mir viel gegeben. Und viele gehen zum Leiden auch, ja? Das gehört dazu. Wir wollen heilig werden und dann bitte. Nur nicht so viel Theater machen, weil sie etwas leiden müssen. Entschuldige, aber ich tue gern eine Heilung machen und gern alles beten. Das Wichtigste ist, was wir beten uns für ihre Abtreibungen, dass diese kleinen Seelen näher zu Gott kommen. Ja, das ist einmal das Wichtigste. Dann die Ahnen, die da warten, kein Mensch betet für sie, die das erste Gebot übertreten haben, deswegen habt ihr das Leiden. So, bin auch sehr streng. Und nicht einmal eine Sekunde, ich habe nur die Mutter Gottes angerufen als unbefleckte Empfängnis, weil ich weiß, Satan kann das nicht, er kann nicht dagegen, nicht gegen die unbefleckte Empfängnis. Den Rosenkranz lasst euch beten, nichts passiert dir. Ja. Sind aber einige Leute, die normalerweise sehr stark manifestieren. Es ist nicht ihre Schuld, gequält von was Bösem. Und die war befreit, die ist quer durch das Zimmer, ist nur die Hälfte gewesen wie dieses. Die ist quer durchs Zimmer, ich bin auf einem Bett gesessen, sie auf einen einzigen Sessel. Und sie ist quer durchs Zimmer geflogen, das ist keine Lüge, am Boden liegen geblieben, so wie sie ganz befreit war. So. Ich habe gesagt, naja, lieber Gott, da haben wir das erledigt. Hat den Leuten draußen gesagt, weil sie so brav sind, so wie sie, sie können ruhig weiter beten, den Rosenkranz, aber keiner soll in Zungensprache beten, falls schon einer diese Zungensprache hat. Weil ja die Charismatischen immer wieder zu den Einkehrtagen kommen, gibt es immer so ein Viertel von den Leuten, die die Gebetssprache haben und die eigentlich schon aktiv sind für die Evangelisation in ihrer Weise. Habe ich extra gesagt, ja, weil ich genau weiß, dass wenn man mit dem Heiligen Geist betet, die Manifestationen anfangen werden, wenn die nicht ganz befreit ist. Ich wollte erst, dass der Vater ein Ballardiner, ja, oder der Vater Rufus, oder der Vater James, die Susan nicht, Maniakel, der war viel zu jung, über diese Dame betet, sodass ich sicher bin, sie ist ganz in Ordnung. Und die haben nicht die Zungensprache gebetet. Die Frau am Boden hat angefangen, während ich den nächsten Fall, es war ein sehr leichter Fall, nur ein Studium hätte gut beendet werden sollen, habe ich eben gebetet, der war gleich fertig. Und daneben war ich in ein anderes Zimmer und wie ich zum nächsten gehen will, fand die am Boden war, ja, die heißt Dolorosa. Die schreibt mir immer noch, hat die in der Zungensprache zu beten angefangen und die ganze Gruppe, die draußen den Rosenkranz gebetet hat, auch. Und das war wunderbar, da habe ich keinen Priester mehr gebraucht nachher. Bitte, Marianne, wir brauchen nicht immer, nicht, das sind eher noch nicht da, die Priester. Der liebe Gott gibt uns sehr viel, wenn man das akzeptiert, was er einen sendet. Und weil die Marianne mir eine Geschichte erzählt hat, wo sie nicht sicher war, ob sie beten soll. Natürlich, man soll nicht immer selbstständig alles wegmachen, aber manchmal muss man. So, die Kraft der Mutter Gottes ist sehr stark. Der Satan kann sie nicht leiden, so wie er auch nicht Weihwasser leiden kann. Wir haben noch nicht gesegnetes Wasser hier getrunken, aber unsere Einkehrtage sind immer länger. Das hat sich ihr so ergeben, dass sie einen Tag zu kurz sind. Und dann normalerweise am zweiten Tag in der Früh fragen wir die Leute, sie sollen vor dem Frühstück gesegnetes Wasser trinken. Das kann jeder Christ segnen, aber es ist besser, wenn ein Pfarrer es segnet. Das ist schon ein Unterschied, weil da die Kraft der Kirche dabei auch noch ist. Und das sieht man meistens schon, wer noch weitere Gebete braucht, weil sofort was eintritt. Entweder können sie es gar nicht runterschlucken, das Wasser, oder fangen es gleich an, sich zu übergeben. Das haben wir ganz regelmäßig so gemacht. Ja. Aber hier ist zu kurz und die Leute wohnen nicht hier. Man müsste eigentlich beten, dass es ein Gebäude gibt, wo alle Leute drin schlafen können. Weil wenn man wieder zurückgeht zu den Umständen, von denen man kommt, dann ist es oft sehr schwer, den Leuten zu helfen mit der inneren Heilung. Weil die meisten Verletzungen in der eigenen Familie passieren. Wenigstens hier von irgendwelchen anderen Angestellten, na, das ist ein bisschen was. Die meisten Verletzungen sind von Kindheit an. Weil wir Eltern keine Ahnung haben, was wir machen sollen mit den Kindern. Da gibt es welche, die sind super streng, da sind andere, die tun sie überhaupt nicht disziplinieren, da sind die Dritten, denen ist es wurscht, weil sie glauben, die wachsen eh so heran. Ne? Ich habe zu der Gruppe gehört, die wachsen eh. Wir machen alle Fehler, nicht? Aber das wollen die Leute nicht sehen. Ne? Sie wollen nur die Fehler der anderen sehen. Die hat mir eine Verhexung geschickt, dass die selber was machen, falsch, das kommt nicht. Also, habe ich Ihnen ein bisschen eine Leviten gelesen, aber ich möchte gern, dass ihr den Rosenkranz so betet, wie man betet. Für jedes Grüßes zeigt du Maria die Meditation, die dazugehört. Und nicht mehr runterratschen, wie lange man gerauscht, man das alles machen kann. Die Iren sind noch viel ärger. Bei denen hört man die Worte schon gar nicht mehr. Und da hat mir eine mal gesagt, auch super gescheit, die hat mir gesagt, ja, das ist ja so wie die Gebetssprache. Entschuldigungen haben die Leute viele. Ne? Also, heute wollte ich eigentlich mit euch darüber reden, wie man evangelisiert, wie man sich eine Heilung erhält. Einige Leute haben eine Heilung erfahren und wie man sich das erhält. Und dann kommt mir die ganze Zeit nochmal das in den Kopf, wo ich gestern Abend schon gebetet habe dafür. Also brauchen irgendwelche Leute das. Die Leute, die ich habe, ich bin jetzt nicht da. Das schicke ich nicht. Schau mal. Man muss manchmal die Leute reinholen, weil der Teufel sie weghält von den Dingen, die sie hören sollten. Also, stellen Sie sich mal vor, Ihre Seele ist wie in einem, so ein Ballon, ja, Luftballon. Und das wird gefüttert, erstens einmal von den sich abgelehnt fühlen. Im Englischen heißt Rejection, das ist so viel einfacher. In Deutsch ist es sehr umständlich. Viele Menschen fühlen, dass sie nicht in der Familie akzeptiert sind, ja. Und daraus diese Kränkung, wenn ein Kind beinahe abgetrieben worden ist, wie sich das Kind erinnern kann, habe ich keine Ahnung. Ich weiß aber, dass diese Menschen mit einer Verletzung durchs Leben gehen, die ihnen sozusagen das Gefühl gibt, dass kein Mensch sie gern hat. Viele, viele Menschen habe ich getroffen, viele, 39 Jahre, ist eine lange Zeit. Mein Bruder behauptet, ich habe schon als Kind die Leute beraten, also ich weiß es nicht. Aber es dürfte was dran sein, weil mein Vater mich immer in die Apotheke geholt hat. Wir hatten eine Apotheke, haben wir noch. Und ich habe dann ihm sagen müssen, was die Leute für Krankheiten haben. Da hat man schon gesagt, wie man das sieht. Aber irgendwie hat es mein Bruder nicht gesagt. Und mir hat er es schon gesagt. Man wird sehr vorbereitet vom lieben Gott. Also, ich habe gefunden, dass die Leute, die schon vorgeburtlich abgewiesen waren, Vater, Mutter, Schwiegermutter natürlich, nicht die Mutter der Frau, aber nur die Mutter des Mannes, kennen wir alle die Geschichten, dass die was mit sich mittragen, dass ihnen das Gefühl gibt, wo immer sie hinkommen, schon in der Schule, mich kann ja niemand leiden. Merkwürdig. Kann nur der liebe Gott heilen, sowas. Ja, dann in der Kindheit ist es immer das Kind, das fühlt, dass es der Außenseher ist. Ja, die, sagen die meistens. Dann ist es das Kind, was vielleicht nicht die ganze Erbschaft bekommt. Und so geht das weiter durchs ganze Leben. Und dieses Gefühl fällt sozusagen in diesen Ballon hinein, kann ich das mal so erklären. Ja. Dann gibt es ein anderes Gefühl. Aus diesem sich abgewiesen Gefühl, abgewiesen sein Gefühl, gibt es einen Minderwertigkeitskomplex, sagen wir. Die Leute sagen, ich kann das nicht machen, so fängt es an. Jetzt wenn die zufällig auch noch Eltern haben, die furchtbar streng sind, kein Verständnis haben, kein psychologisches, und dem Kind ewig vorreden, wie gut es sein muss in der Schule und das sowas, das haben meine Eltern überhaupt nie gemacht. Die haben gesagt, wenn du das nicht kannst, werden wir was anderes suchen für dich. Also wenn du nicht studieren kannst oder nicht verstehst, dann machen wir was anderes. Die haben mir nicht das ganze Selbstbewusstsein genommen, weil ich irgendwas nicht verstanden habe. Die Eltern machen halt gar nichts mehr so, die interessieren sich überhaupt nicht. Die setzen die Kinder vors Fernsehen und lassen sie irgendwelche blöden Sachen anschauen. Oder unmoralische Sachen. Schrecklich. Aber, also in England ist es noch ärger als hier, aber hier ist es auch schon ziemlich arg. Und da fällt dann vom Minderwertigkeitsgefühl, fallen auch alle negativen Sachen in diese Seele hinein, die wie ein Ballon ist. Das Dritte sind Ängste, die sich der Mensch nicht erklären kann. Wenn Sie auf der Straße gehen und hinter Ihnen, weiß ich, irgendwer was schießt oder einen Stein fallen lässt oder irgendwas, dann erschrickt man, aber dann weiß man, woher es kommt. Aber das sind Ängste, manche Leute können nicht einmal schlafen ihr ganzes Leben richtig, weil sie aufwachen mit einer Angst. Die wollen schon gar nicht mehr schlafen, weil sie wissen, wenn sie aufwachen oder aufgeweckt werden, dann haben sie eine Angst. Das liegt wahrscheinlich auch frühgeburtlich oder ganz zeitig in der Kindheit, als Kleinkind, wo man sich nicht erinnern kann daran. Und ich glaube nicht, dass man alles aufstören muss, man muss sich nur bewusst sein, dass so eine unbewusste Angst, die man nicht sich erklärt, die man nicht erklären kann, in der Seele sitzen bleibt. Ja? Und dann gibt es natürlich das Dramatische, dass Kinder missbraucht werden, nicht nur sexuell, mental beschimpft werden. Na, da gibt es ja viele Geschichten, da habe ich auch schon hier viele gehört. Deutsche, Sklavendeutsche, weil genau dasselbe. Warum die Kinder ihre eigenen Leute beschimpfen, die Menschen ihre eigenen Kinder beschimpfen, verstehe ich überhaupt gar nicht. Die werden beschimpft, dass sie blöd sind, dass sie unanständig sind, also mit den unmöglichsten Namen. Ja. Und dann gibt es natürlich der Missbrauch, das ist ein mentaler Missbrauch, dann gibt es den körperlichen Missbrauch, nicht nur sexuell. Dass Kinder etwas machen müssen, im Haushalt zum Beispiel, die Schlüsselkinder, es wird ihnen aber nicht ordentlich erklärt und sie werden nie dafür gelobt, was sie gemacht haben, sondern immer nur bestraft oder auskritisiert, nur dass den Reis hast du nicht ordentlich gekocht und das hast du nicht gemacht und wieso ist das Gas noch aufgedreht und so weiter. Ich kenne viele Schlüsselkinder, die Kinder sind ja intelligent. Können halt fast alles machen, besser als wir selber, Mikrowelle, alles. Nicht? Das ist auch noch bequemer für die Eltern. Brauchen sie nur hinstellen und die machen es nur da warm. Das war auch sehr gefährlich. Und die Kinder werden oft überhaupt nicht gelobt, dass sie als kleine Zwetschgen da alles das machen müssen. Das ist nicht Kinderarbeit, nur in Indien gibt es Kinderarbeit, in Arabien gibt es Kinderarbeit und Kinderprostitution. Und alles. Aber bei uns sollte das doch nicht sein. Wir haben auch keinen Mangel an Arbeitskräften. Wir können ja selber sehr viel machen. Sehr traurig. Diese Leute leiden auch. Wir werden auch sehr oft sexuell Kinder missbraucht zwischen dem 4. und dem 11. Lebensjahr. Das ist das meiste. Nachdem ist die ganze Persönlichkeit deformiert. Dann haben sie ungeheure Schwierigkeiten. Ob es ein männlicher Missbrauch ist oder ein weiblicher, habe ich auch gefunden. Dann haben sie Schwierigkeiten, ihre Identität zu finden, weil ein böser Geist sich schon anschließt. Nicht hinein ins Kind, nein. Aber anschließt, das Leben zerstört. Schritt für Schritt. Und diese Kinder, die, weil sie ihre Identität nicht richtig erfassen, ob sie ein Mann oder sie ein Weiber sind, die greifen sehr früh zum Okkulten, sehr früh. Weil sie beweisen wollen, dass sie wer sind. Und noch viel ärger, wenn die Mutter, die Großmutter, die anderen, den anderen erzählen sie es nicht. Sagt, aber schaff mir keine Scherereien in der Familie, das sind alles deine Vorstellungen. Das hat der nie gemacht, der Onkel. Ja? Das weiß ich, der macht solche Sachen nicht. Das ist noch viel ärger, als wenn sie nichts gesagt hätten zu der Mutter oder Großmutter, Vater, wer hört das nicht. Das ist so eine tiefe Verletzung, dass das ganze Leben wirkt, bis sie halt, wenn man Glück hat, zum Herrn Jesus kommen, für innere Heilung, also das dem Herrn übergibt. Die Ehen funktionieren nicht sehr gut von solchen Menschen. Die haben noch immer den besten Willen, aber es geht nicht richtig. Das innere Bild des anderen Geschlechtes ist zerstört. Ganz, ganz früh. Sie können es sich auch nicht erklären. Deswegen haben wir jetzt Gesetze, dass Homosexuelle heiraten können. Sie sind verrückt geworden, die Leute. Da kann man beten, die Leute werden befreit, das ist ein böser Geist. Da muss man ihnen sozial helfen, dass sie nicht immer wieder dieselben anderen treffen. Selber heiraten. Hat der Dom Benedikt mir mal gesagt, der ist jetzt 84 und in Altersheim, aber sein Kopf ist immer noch ganz in Ordnung, der betet jeden Tag für Leute. Ja. Und er hat mir gesagt, Erika, ich habe nicht gewusst, du machst diese Arbeit, aber schau, die sind ja alle verheiratet, diese Homosexuellen, die zu dir gekommen sind. Sag ich, ja, es war nur ein böser Geist, du betest ja auch gegen böse Geister. Natürlich gibt es in einer Million gibt es Deformierungen des Körpers. Der Sir Barber hat das gehabt. Er war ein Mann und der Weiber. Hat beides wahrscheinlich nicht funktioniert, hat ihn die Mutter zu einem Gott gemacht. Das ist eine indische Methode, dass sich das Kind das ganze Leben ernährt und das ganze Dorf damit auch. Die Leute wissen ja nichts. Er hatte alle Bücher verbrannt. Er hat nicht gewusst, dass ich eines gehabt habe. Das wollen viele Leute von mir haben. Alle Leute, die darunter gelitten haben, die wollen das Buch auch lesen. Aber jetzt kann ich das Einzige nicht hergeben, was die Kirche haben. Sie müssen ein bisschen mehr darüber wissen, auch wie sie mehr über die Hexereien der Hodges wissen müssen. Wir haben einen Dialog mit Leuten, die überhaupt gar nicht verstehen, einen Dialog zu machen. Mohammedaner ist in keiner Weise bereit für einen Dialog. Da muss man beten, dass die bösen Geister weggehen, die die binden, dann kann man vielleicht einen kleinen Schritt machen. Das sind viele Dinge, die man so gern den höheren Instanzen in der Kirche sagen möchte. Und ich versuche ja eh, ich habe ja in 78 Jahren angefangen, die Bodenteppiche des Vatikans zu betreten, damit der Heilige Vater alles weiß. Habe ich mir auch zwei Messen gehabt, ich habe auch zwei Briefe vom jetzigen Heiligen Vater. Er hat das wert gefunden, weil diese Dinge sehr wichtig sind für die allgemeine Evangelisation, für den Dialog mit anderen Religionen. Deshalb. Aber man muss sie ganz in der Vorfront miterlebt haben und auch mitgelitten haben, dass man überhaupt drüber reden kann. Ich habe davor keine Angst. Ich bin geringsam. Ich weiß, dass der Teufel Angst hat vor der Mutter Gottes. Natürlich soll man Rosenkranz beten. Also, wenn man, ich habe das erzählt, was passiert jetzt? Diese vier urnegativen Gefühle, die der Mensch haben kann. Erstmal nicht angenommen zu sein von der eigenen Mutter, vom eigenen Vater. Bei der Geburt wird gesagt, oh, schon wieder ein Mädel oder schon wieder ein Bub. Das trifft das Kind. Das ist ganz merkwürdig, dass ein Mensch, der ja noch nicht reden kann, noch nicht denken kann, denkt man, solche Dinge erlebt. Aber dort liegen die Wurzeln des Leidens. Ja, ja, sehr stark so. Und das Zweite ist der direkte Minderwertigkeitskomplex. Also ich kann nichts, ich mache nichts. Dann bleiben die Leute, Kinder sind vor allem dann, werden als faul bezeichnet. Und ich sage immer, dein Sohn ist nicht faul. Er traut sich nicht, weil du ihm gesagt hast, er muss besser sein. Das ganze Zeit und ihm gesagt, du musst das erreichen, du musst das erreichen. Meistens Eltern, die es nicht erreicht haben, das Studium zum Beispiel. Ja. aus irgendwelchen Gründen ist ja nichts dabei, muss ja nicht jeder Mensch studieren. Und dann sind diese unbekannten Ängste, die wahrscheinlich auch tief in der Kindheit liegen, wo sich kein Mensch erinnern kann. Aber es gibt natürlich Familiensituationen, wo Gewalttätigkeit eintritt und nicht nur der Mann die Frau schlägt, sondern die Frau den Mann auch schlägt. Ja? Und das ist etwas, was die Kinder nie vergessen können. Das steht da, bleibt da drinnen. Und die Ängste, dass die Menschen, die ja zum Schutz da sind, sich so benehmen, das wird nicht logisch erklärt, aber dasselbe Gefühl ist hier, ja, im Herz. Das bleibt. Und das Letzte ist also dann beim Missbrauch und vor allem beim sexuellen Missbrauch, das ist ein Trauma für einen Menschen, erwachsen oder Kind oder Kleinkind. Das ist ein Trauma, wo der Mensch selber nicht hinwegkommt. Und das Kind weiß, Römerbrief, das habe ich schon mal gesagt, zweites Kapitel, Vers 14, weiß, dass es nicht richtig ist. Auch mit 2 Jahren. Der Mensch ist geboren mit Wissen. Und der weiß, dass es nicht richtig ist, kann sich aber in keiner Weise dagegen wehren, weder mental, noch emotionell, noch religiös. Ich kann nicht wehren, kann noch nicht mal aussprechen alles. Und nimmt an, dass die großen Leute, nicht die Älteren, die Gescheiteren, so denkt ein Kind gar nicht, die Zahlen sind noch nicht, haben sich noch nicht so richtig entwickelt im Kopf, das Zahlengedächtnis und ist nicht. Die denken, dass der Große immer Recht haben muss, weil er ja der Stärkere ist. So wie in der Tierwelt, ne? Wenn es stimmt. Und was machen sie dann? Nach einiger Zeit, weil sie ja von was Bösem dann getrieben werden, was nicht von ihnen kommt, dann sagen sie, ich bin halt anders. Ich habe Schuld. Und das Schuldgefühl, das auch in einer unbewussten Situation da drinnen im Herzen bleibt, diese 4 negativen Gefühle, verursacht, dass der Mensch Depressionen hat, fast immer. Der liebe Gott hat uns ein Ventil gegeben, aus den Depressionen herauszukommen, aus den negativen Gefühlen. Das heißt, man kann ärgerlich sein, steht in der Bibel, sei ärgerlich, aber sündige nicht. Weißt du, nicht die Leute beschimpfen oder womöglich beschlagen, oder sich selber umzubringen. Weil aus diesen tiefen Depressionen, was ja die Arbeit des Bösen ist, dass man sich selbst umbringt, dann hat er nicht mehr sehr viel zu tun mit der Rettung der Seele und er muss nicht mehr denken, dass die Seele in den Körper, in den Hölle kommen soll, das will ja der Teufel, sondern der ist ja schon beinahe dort, ja? Weil er sich selber umgebracht hat. Und um das zu vermeiden, erlaubt uns auch der liebe Gott, ärgerlich zu sein. Man fühlt sich also ärgerlich und das ist keine Sünde. Das ist nur ein Symptom von dem, was da im Herzen drinnen ist. Nicht jeder Mensch hat alle 4 negativen Gefühle, aber von diesen Hauptgefühlen kommen viele andere negative Erlebnisse im Menschen. Und dann sagt der liebe Gott, sündigt nicht, also seid nicht gewalttätig gegen euch selbst oder andere. Das kann man mit dem Mund sein oder man mit dem Körper, mit Fäusten auch. Und ich weiß nicht, warum der liebe Gott mir halt gesagt hat, ich soll das sagen, weil ich wollte eigentlich über Evangelisation reden. Werde ich jetzt machen. Aber es muss hier wer sein, der das braucht. Sonst soll es nicht. Ist ewig mir in den Kopf gekommen und nicht weggegangen. Also, einige Leute haben Heilung erhalten, vielleicht dieses Mal oder letztes Mal im Pfarrer Rufus oder mit einem anderen Vortragenden, der für Heilung gebetet hat. Wie erhält man sich eine Heilung? wie ich ganz am Anfang gesagt habe, eigentlich tue ich diese Dinge so gern machen und helfen zur inneren Heilung, im Namen Jesus natürlich, damit die Leute Evangelisten werden. Weil alles, was ihr erlitten habt oder noch leidet, kann der liebe Gott wunderbar verwenden für die Evangelisation anderer Leute. Weil wenn man nicht selbst etwas gelitten hat, kann man es als Mensch, wir sind ja nicht der liebe Gott und schon gar nicht die Mutter Gottes, ja, wir haben alle furchtbare Fehler und wir haben überhaupt keine Nächstenliebe natürlicherweise. Das ist etwas, was uns der Herr gibt. Und wenn man Nächstenliebe, fängt damit an, dass man sich identifizieren kann mit dem Problem einer anderen Person, mit dem Leiden einer anderen Person. Wir sind nur normal solche simple Menschen, solche einfachen Leute, die können sich überhaupt nicht identifizieren, die glauben, die leiden nur allein, kein Mensch in der Welt leidet so. Und sobald man einen trifft, der auch ein ähnliches Leiden hat, kann man ein Mitgefühl bekommen. Und auch diese Compassion, Mitgefühl, das lateinische Wort dafür, Caritas, das ist aktive Liebe, das ist es. Es ist nicht ein Verliebtsein, es ist keine sexuelle Sache, es ist ein Mitfühlen mit den anderen, was man aktiv anwendet. Es ist ein Wille, den man dann in Aktion setzen kann, weil man selber Mitleid hat mit der Person, nicht sehr viel, aber genug, damit man helfen kann. Die meisten Leute, wenn man sie fragt, die trauen sich gar nicht sagen, dass sie andere Leute nicht leiden können, nämlich Außenstehende. In der Familie sagen sie schon, aber das sagen sie nicht, weil sie nicht wissen, sich trauen zu sagen, ich habe überhaupt keine Nächstenliebe, der kann mich gern haben. Aber der liebe Gott will ja, dass wir in dieser Welt ja, als er selbst agieren, ja, dass wir da sind und den anderen Christus ähnlich sind, ja. Die sowas woanders niederlegen, nicht bei den Hindus. Traditionell darf ein Hindu keine karitative Arbeit machen, nur die Frau des Brahmanen, des Priesters, weil die anderen sich sonst mit dem Karma dieser Menschen beladen. Das ist eine Umdrehung der Wahrheit Gottes. Wir beladen uns etwas, auch in der modernen Psychotherapie. Da wird gelehrt, man soll nicht emotionell involviert werden mit den Problemen der anderen Person. Edmund hat mir den gebracht, der unter keinen Umständen es zulässt, dass man involviert wird mit dem Problem. Unglaublich. Das ist genau das Gegenteil. Da können Sie ja gar nicht richtig helfen. Die ganze intellektuelle Weisheit hilft dann gar nichts. Aber wenn Sie Mitleid haben, warum haben wir unsere Hausärzte viel lieber als irgendwelche Spezialisten? Weil das sind meistens Menschen, die sich hinsetzen und sie anhören. Ja, die werden nicht gleich zu beten anfangen, aber viele doch. Ja. Aber sie haben auch ein Mitleid, sie sind Ärzte, weil sie helfen wollen. Und oft hilft ein Hausarzt, der nicht die ganzen Spezialitäten weiß, die sind sehr schwer alle zu wissen, jedes Jahr viele neue, und alle nicht alle medizinischen Methoden auch gelernt hat, weil er schon länger studiert hat. Aber durch den wird man oft geheilt. Was der macht, ist eigentlich, weil er sich hergibt und das sich anhört, gibt ein bisschen ein Mitleid. Und das hilft uns schon sehr viel. Ja, noch viel mehr als ein Aspirin. So, das verlangt der liebe Gott von uns. Und wenn Sie eine Heilung, eine Teilheilung, eine Teilbefreiung erlebt haben, dann will er nicht, dass Sie weiter da drinnen sitzen und sich selber bemitleiden. Ja? Das ist eine Sünde und ist auch ein böser Geist. Das ist ein Trick des Teufels. Man hat schon ein Recht, sich selbst zu lieben, aber nicht zu bemitleiden. Der liebe Gott hat uns, gibt uns nur so viel Leiden, wie wir ertragen können. Das ist gar nichts Modernes und gar nichts Charismatisches. Das hat die Kirche immer schon gelehrt. Soweit ich mich erinnere. Stimmt. Der Pfarrer sitzt hier, sagt ja. Naja, ich habe ein riesiges Glück gehabt. Ich habe die Katechesis erst mit 12 Jahren gemacht. Ja. Wir haben erst Kommunion erst mit 12,5 Jahren gehabt. Da gibt es ein oder zwei Leute hier, die sind das erste Mal in einer richtig katholischen Umgebung. Und die haben noch gar keine Ahnung. Ja. Sie sind nicht zur Kommunion gegangen, weil sie nicht wissen, ob sie dürfen oder können. Ja. Und ich habe dieses Glück gehabt und dadurch war ich viel älter als ein normaler 7-Jähriger, auch reifer, und konnte mir die Dinge viel besser merken und viel besser einordnen. Der liebe Gott hat dafür gesorgt, dass ich besser das weiß und mir auch gemerkt habe, die Kinder hören schon in der Katechese, sind in meinem Katechismus und alles. Und sind sehr jung, sie wollen es wissen, aber es lässt sich noch nicht im Leben anwenden, sozusagen, weil sie ja noch nicht vieles erlebt haben. Dadurch verschwindet auch die Erinnerung. Man nimmt es die Menschen nicht mehr ernst. Deswegen haben wir ja die Firmung und das sollte eigentlich eine volle Katechese vorher sein. Aber das machen die Leute nicht mehr. Leider. Und deswegen kann ich diese Dinge mich gut erinnern. Das ist kein Wunder und nichts, sondern es war einfach die Umstände. Also will ich sagen, wenn Sie willig sind, die Liebe Gottes zu teilen, müssen Sie auch willig sein, wenn der liebe Gott Ihnen ein Leiden gibt. Und wenn Sie die Liebe Gottes austeilen wollen, dann tun Sie evangelisieren. Weil das allererste ist, so wie die Frau Marianne in diesem Haus zeigt, eine Freundschaft, einen Platz anbieten, ja, und einem Menschen, was sich unterbringt, hilft, Kaffee gibt, Tee gibt, ist ganz wurscht, wo man freundlich die Arme offen hat für alles Mögliche, alle möglichen Leute. Wir haben eine Gemeinschaft gehabt und ich habe darauf bestanden, dass kein Kastenunterschied, kein Klassenunterschied gemacht wird, weil sie Bettler auch gekommen sind. Und die sind natürlich sehr unhygienisch, keine Klos und alles. Aber ich bin schon überzeugt, dass man ein Außenklo haben muss. Ja. Und das hat er auch gemacht, das steht auch heute noch dort, das verwenden die ganzen Bettler, sonst hätten sie keines. Ist ja nicht wie bei uns, dass man in eine Bahnstation hineingehen kann oder ein Gasthaus oder ein öffentliches Klo hat, das gibt es in Indien alles. Und wenn, es gibt ein oder zwei in der Innenstadt, da kann man nicht eingehen. Dass die Hygiene noch nicht kennen. Und ich habe auch darauf bestanden, dass man also alles auch für alle Leute macht, nicht nur für die, die da schon halb evangelisiert sind oder womöglich schon charismatisch sind und deshalb Hilfe brauchen. Und alle, ob sie jetzt hungrig sind oder innere Heilung brauchen, ist nur wurscht. Und sowas ist wichtig, weil auf diese Offenheit öffnen sich die anderen Leute. Ich aber tue meine Arme auf, sage, ich höre mir alles an, du darfst mir alles erzählen, ich werde versuchen, dir zu helfen. Dann kann man aber auch Jesus bringen. Wenn man aber nur so Regeln hat, dass nur die können kommen und die, wie bei den Jehova-Zeugen, sind keine richtigen Christen, dann kann man nichts evangelisieren. Dann kann man indoktrinieren, ja, wie bei den Mohammedanern. Die werden indoktriniert. Deswegen ist es so schwer zu bekehren, weil man immer gegen einen Geist redet, nicht? Gegen Blockierungen, die alle geistiger Natur sind. Das hat mit der Religion fast gar nichts zu tun, das ist wie bei einem Kult. Die Leute sind schon ganz umsessen mit Dingen, die nicht vom lieben Gott sind. Also, wenn Sie wollen, dass Sie geheilt werden, dann sollen Sie auch den Weg des Herrn machen, der uns sagt, geht hinaus in die Welt und erzählt allen über mich. Wie macht man das? Matthäus 18,19. Nachdem alle ihr die Bibel so gut kennt, braucht ihr nicht mitschreiben. Am nächsten Tag alle wieder vergessen. Wenn ich die Leute frage, was hat denn der Pfarrer gepredigt? Oh, es war eine gute Predigt. Wenn ich dann frage, was hat er denn gepredigt? Naja, so genau weiß ich das nicht. Na, welches Evangelium war denn heute noch? Das ist schon mal aus. Ja, war bei mir auch so. Dann hat der Pfarrer Rufus gebetet, dass ich das Evangelium hören kann. Ich glaube, dass der Böse sehr unter Katholiken in der Kirche selber uns stört, sodass wir eben nicht das Evangelium hören. Eine Nonne hat gesagt zu mir, wenn ich diesen Kirchenschlaf nicht hätte, könnte ich meine Arbeit nicht machen. Das hat eine liebe Nonne gesagt, die in der Mission war. Und ich habe immer in der Kirche bei der Messe gut geschlafen. Naja, lustig schon, ich habe das ja auch gemacht. Und dann habe, wie ich das gelernt habe mit dem bösen Geist und mit dem Teufel und so, wie ich das so richtig angewandt habe, habe ich gesagt, bei mir stimmt es ja auch nicht. Ich gehe da hinein, ich setze mich hin und ich höre nichts mehr. Ich nehme schon die Kommunion, ich sage schon die Gebete. Damals habe ich noch leicht aufstehen können. Mich auch aufgestanden und hingesetzt. Das sind einige Leute hier, die mich gefragt haben, warum wir aufstehen. Das sind Leute, die aus evangelikalen Gruppen kommen. Gott sei es gedankt. Ja, mir tun die alle leid, die haben keine Sakramente. Die wissen nicht, dass der Herr ewig gegenwärtig ist in einer Hostie. Gibt es welche unter uns hier? Die sind ganz verwirrt, die wissen ja nicht, wie sie sich benehmen sollen. Wir sind ja von klein auf dazu erzogen. Nicht indoktriniert. Das ist eine Art des Respektes in unserer Gesellschaft. Es gibt andere Gesellschaften, wo sie die Füße küssen. In Indien. Na, wenn man also selber geheilt werden will, soll man über viele Dinge, die man leidet, hinwegsehen und die guten Neuigkeiten anderen Menschen bringen. Matthäus 18, 19 ist das Ungefährlichste, das Leichteste und das, was am stärksten wirkt unter normalen Umständen. Ja, wenn der andere nicht unbedingt besessen ist. Aber wenn ganz normale Probleme da sind, ein Nachbar sagt, also jetzt ist mein Sohn schon wieder abgefahren mit dieser Gesellschaft, die da ewig Drogen verkaufen, ich hoffe, er nimmt nichts. So ungefähr, nicht? Bei solchen Evangelisationsgebeten fragt man nie und betet man nie für das größte Problem einer Person, weil da kommt nichts Gutes draus. Das haben wir, deswegen ist ja die Beichte eingeführt worden, dass nur der Priester das Geheimnis ihrer Sünde kennt. Weil wenn mich die größten Probleme sind immer Sünden, eigene und die Sünden anderer, ja, gegen uns. Und das wird dann ein riesiges Getratsche unter den richtigen oder falschen Umständen. Das hat die Kirche auch herausgefunden, weil die ersten Christen ja gegeneinander gebeichtet haben. Also sind da gesessen und haben ihre Sünden bekannt. Naja, das kann man sich mal vorstellen in einem indischen Dorf, wenn das so passiert. Wenn man da alles hören geht, das wird bei uns auch so sein, heute wieder noch viel ärger. Dort tratschen sie sofort. Das ist unglaublich, wie, das, wie dieser Krebswein, wie sagt man, dieser Wein geht der Tratscherei. Ich habe in London mit wem gesprochen, dass der Kardinal mir nicht dass das Begräbniskosten, die ich angegeben habe, für den Barovus gezahlt hat. Ja. Aber ich habe, bin beraten worden von irgendwelchen indischen Rechtsanwälten, die dem Kardinal im Genick sitzen. Das stimmt überhaupt nicht. Aber es wurde mir angeraten, dass es dort eine Gruppe gibt, die sehr für die Anständigkeit der Finanzen in der Diözese von Mumbai zuständig sind. Und die auch gegen den Kardinal einiges schon gemacht haben, weil da irgendwas nicht gestimmt hat. Ich weiß nicht, die Geschichten interessieren mich nicht. Und das wurde mir angeraten. Ich habe noch gar nichts gemacht. Ich habe nur gesagt, die Angaben hat er mir nicht gezahlt. Weil ich gesagt habe, wenigstens was ich als Angabe gegeben habe für Begräbnis, weil sonst wird der ganze Körper ja nicht nach Indien gebracht, was da nichts zahlen. Die haben viel machen müssen, nicht nur das Saat und alles Mögliche wurde da gemacht. Und polizeilich untersucht und weiß ich was nicht. Und ich habe nur geschrieben, er soll mir halt nur die Angaben wenigstens zahlen. Ne? Ich habe ihn persönlich getroffen, der hat gesagt, er will zahlen, er hat halt nicht, nicht. Aber wie sich das verbreitet hat, ist genau wie wenn wir jetzt sagen, ich bekenne zu der Christengruppe sozusagen, was ich gemacht habe. Kann man schon im Gebet, aber nur das Zweitwichtigste eine ganz normale Situation heutzutage ist, dass Jugendliche in die Kulte hineinkommen oder in irgendwelche Gruppen, die man ist ein Katholik, man geht zwar nicht viel in die Kirche, aber man will nicht, dass er ein Hare Krishna wird. Ja? Oder dass sie in die Drogenszene hineinkommen, was ja schon bei den ganz kleinen Jugendlichen anfängt. Also das fängt ja schon in England mit 8 Jahren schon. Ja? Die Sexsituationen auch, weil sie in der Schule alles lernen. Und alles, was Kindern gesagt wird, wollen sie ausprobieren. Die haben überhaupt keine Tränke oder was. Sie probieren es halt. So die Unmoralität wird in die Kinder hineingepflanzt. Aber man kann sowas einer Nachbarin, die auch Kinder hat, kann man sagen, hör mal, diese Sexerziehung in der Schule schadet doch meinen Kindern. Was soll man denn machen? Dann kann man schon sagen, man kann beten. Ja? Kennst du die Lehrerin? Kann ich dann fragen? Dann kann ich sagen, ich kann mir ja beten, dass ich nicht darüber reden kann. Das ist keine Sünde. Der liebe Gott hat seine eigenen Wege, wird es machen. Und warum Matthäus 18, 19? Das ist ein Versprechen, wo drinnen steht, wenn 2 oder 3 von euch zusammen, gemeinsam beten, dann gibt euch der Vater im Himmel alles hier auf Erden. Das heißt, sie müssen nicht nur heilige Sachen beten und glauben, das geht dem lieben Gott nichts an, die anderen Sachen. Sie können für alles beten, ob sie jetzt genügend Reis im Haus haben, wie bei den Indern, die essen Reis, bei uns, wir essen Kartoffeln, ob sie genügend substanzielles Food im Haus, Essen im Haus haben, ob ihre Kinder die richtigen Schulen besuchen können, ob sie einen Studienplatz bekommen oder eben auch über andere Sachen, ob sie gesunden, weil sie gesunden müssen oder irgend sowas. Matthäus 18, 19. Das Wichtige ist, dass sie Mitleid haben, also Mitleiden für zumindest eine ganz kleine Minute. Ja. Wenn sie das können, weil sie den Gott darum bitten, was ich bei jeder Person mache, die zu mir zur Beratung kommt, jede Person, frage ich den Gott, sage ich, gib mir das, was ich brauche, das Mitleid, das ich dir helfen kann. Da leidet man aber auch selber, nicht die Leiden der Leute, aber weil man selbst viel mitgemacht hat, kann man das, öffnet sich das Herz, weil man es versteht. Ja. Die Chinesen, überhaupt keine Christen, es gibt gute Christen auch unter den Chinesen, aber das ist kein christlicher Ausspruch, die haben ein wunderbares Sprichwort, das heißt, nur wenn man am Sand, am Meer, in den Fußstapfen eines anderen geht, kann man ihn verstehen. Das ist sehr gut, das ist eine wunderbare Sache, so wie im Alten Testament die Sprichwörter. Ne? Die sind auch nur menschliche Erfahrungsweise. Das muss man sich eben merken, wenn man evangelisieren will. Erst muss man Freundschaft anbieten, zumindest offen dafür sein. Das Zweite ist, dass man versucht, etwas mitzuleiden, also Mitleid hat. Und das Dritte ist, kann man sagen, entweder es gibt einen liebenden Vater im Himmel, wenn sie sich mit den Mohammedanern befassen, weil heutzutage haben wir ja sehr viele Türken hier, die nicht alle Mohammedaner sind, aber sehr viele darunter. Na, der wird schon neugierig sein, warum sie in die Kirche gehen, vor allem wenn ein Alevit ist. Aber da kann man nicht gleich anfangen mit Jesus. Ja. Weil sie sofort darauf sagen, ja, das war ein Prophet. Und wenn sie dann darauf sagen, es war der Sohn Gottes, fertig, sie sind fertig. Wir können nicht mehr einen Schritt weitermachen, außer man betet Befreiung. Aber wenn sie reden von einem liebenden Vater im Himmel, so wie diese Hindu-Mädels, die Nonnen da, die Kleinen, die fangen dann zu weinen an. Weil in ihrer Lehre ist der Vater im Himmel kein Vater, sondern ein Gott, der weit weg ist, der Gerechtigkeit übt. Das tut er ja auch. Aber er hat sich uns eröffnet als Sohn. Dann können sie vielleicht, wenn man betet gemeinsam, sagt, weißt du, wir haben in der Bibel eine Stelle, das heißt, wenn man zum lieben Gott betet gemeinsam, und ich sage natürlich, naja, wir beten immer im Namen Jesus, nicht? Ich weiß, ihr betet im Namen Mohammed, nicht? Das weiß ich ja. Das sage ich halt so, nicht? dass sich beruhigen, dann kann man beten mit denen. Und wenn es dann eintritt, dann hat man schon einen großen Schritt gemacht zur Bekehrung, weil der liebe Gott uns nicht hängen lässt. Also, in 1976 hat mich ein Pfarrer von einer Rosenkranzkirche, ja, hat mich ein Pfarrer gebeten, ich sollte dort eine Mission geben, eine Ostermission. Ich habe noch nie an einer Kanzel geredet. Nee. Ich habe gesagt, Herr Pfarrer, was glauben Sie denn, ich werde auf der Kanzel stehen und was Belehrungen geben? Das kann ich doch nicht. Die Leute werden doch gar nicht kommen. Wie stellen Sie sich das vor? Ich weiß gar nicht, wie die Idee bekommen hat. Aber ich sage, ich werde was machen. Wenn Sie wollen, gebe ich Bibelklassen. Und die Bibelklassen können wir ja für die österliche Zeit machen. Und habe also an jedem Dienstag eine Bibelklasse gegeben. Und dann habe ich gedacht, beim ersten Mal bin ich reingekommen, das war so wie halt in der Früh, die haben fleißig den Rosenkranz gebetet, waren lauter liebe Leute, liebe Damen und Herren, weniger Herren, mehr Damen, so wie ihr. Und die haben fleißig den Rosenkranz gebetet. Sag ich, lieber Gott, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann denen doch gar nichts sagen, hör auf, den Rosenkranz zu beten, ich gebe euch eine Bibellehre. Da habe ich gesagt, warte ein bisschen und nachher redest du über Matthäus 18, 19. Da habe ich nachgeschaut, was steht denn in Matthäus 18, 19? Das ist bei mir immer so gewesen. Die Stellen kommen im Kopf vor, bevor ich überhaupt weiß. Und dann schaue ich nach, aha, naja, das ist gut und gut, werde ich versuchen. Habe ich denen nichts weiter von der Bibel erzählt, nur Matthäus 18, 19. Dann habe ich gesagt, naja, vielleicht könnt ihr euch zwei und zwei zusammensetzen und für das zweitwichtigste Problem gegenseitig zu beten. Und nächste Woche werden wir dann weitermachen. Die haben also schön brav gebetet, was sie sich gesagt haben, weiß ich nicht. Ich habe nur gesagt, nicht das erstwichtigste Problem. Weil wenn sie sagen, mein Mann ist mit der Nachbarin gegangen, ja, das wird nicht eine gute Idee sein, weil die alle zur selben Pfarre gehören. Ja. Wir kennen ja die katholischen Nachbarn überhaupt in England, weil wir sehr wenige sind. Das ist ein fast heidnisches Land, darf man niemand sagen. Das ist schrecklich. Es gibt schon nette Anglikaner, ohne Zweifel. Es gibt auch ein paar, die in die Kirche gehen. Aber im Allgemeinen sind die Kirchen leer. Die werden den Hindus verkauft, die machen Tempels draus. Das ist eigentlich eine schreckliche Sünde. Die Königin hat für die Moschee gezahlt. Übertretung des ersten Gebotes. Die Arme wundert sich, wieso es in ihrer Familie so einen Saufen gibt. Ja, wir haben das alle, aber wieso die? Wollte ich das Oberhaupt der Kirche sein? Das ist wirklich traurig alles. Und jedenfalls habe ich also ihnen dann das gesagt, nicht das Erstwichtigste, weil das geht dann in der katholischen Pfarre herum, nicht? Die Frau so und so hat mit den Herrn so und so. Ja. Aber was glaubst du? Nicht? Als wären selber alle heilig. Ne? Sind natürlich nicht heilig. Und beim nächsten Mal habe ich gefragt, na, wie ist denn gegangen? Habt ihr irgendwas vom lieben Gott erlebt, vom Herrn? Und sehr vorsichtig waren lauter ältere Leute, nicht? Die sind ja nicht so wie ich. Die sind ja in etwas hineingefahren und da kann man nichts sagen, dass was ich. Der liebe Gott wird sie verändern oder irgendwas. Das erschreckt ja die Menschen, das erschreckt die Priester. Im Vatikan wurde mir von einem sehr hohen Vatikanherrn gesagt, dass die den Heiligen Geist nicht sehr gern haben, weil der womöglich ihre Pläne verändert. Das stimmt aber, Herr Pfarrer, stimmt. Wir sind auch so, aber die machen ja noch größere Pläne, dass sie vielleicht einmal Bischöfe oder Kardinale, die Kardinäle werden. Irgendeinen Ehrgeiz muss der Mensch ja haben. Den verwendet natürlich der liebe Gott. Wir haben ja auch Ehrgeiz, ist ja nicht alles schlecht. Na, und dann habe ich das also so gemacht und da ist jedes Gebet erhört worden. Jetzt muss man sehen, die Kuppel war zumindest so groß wie sie, nicht ein bisschen größer. Ja. Jedes Gebet, das wäre eine Aufregung gewesen. Dann habe ich angefangen, Mark, Evangelium von Mark. Was noch nie gelesen haben in der Bibel, Evangelium von Mark, da passiert was. Weil der Markus die Römer evangelisiert hat. Und die Römer sind Leute bis heute, ja, das ist wahr, der Tat, die machen was. Die haben uns die Wasserleitungen gebracht, die Unterbodenheizungen, weiß ich nicht, wie man es sagt. Die haben das alles schon gehabt. Ja. Wenn sie nach Sizilien fahren, da kriegen sie, da sind sie noch öffentliche Klos, die schon unter dem Kaiser fahren, also unter den römischen, die haben nicht Kaiser geheißen, damals noch, erst nach Augustus haben sie Cäsar geheißen. Die Statthalter, sagen wir, das war ja eine Art Republik, ja, mit einer Art Demokratie, das von den Griechen gelernt haben. Die haben schon öffentliche Klo gehabt, das sieht man noch, ja. In Indien haben sie es noch aber nicht. Ne? Die haben uns sehr viel gebracht und damit auch das Christentum. Die bekehrten Soldaten haben die ersten Leute in Wales bekehrt. Deswegen sind die heute noch Kapellenleute. Weil die sind bekehrt worden wie Gebetsgruppen. Ja? So wie bei uns die neuen Leute, die jetzt bekehrt werden, zu unseren Gebetsgruppen gehen, aber nicht in die Kirchen. Wir haben mehr Bekehrte in den charismatischen Gebetsgruppen als in der Kirche. Man muss eben den Schritt dann den Leuten helfen, dass sie Katechese lernen und dass sie zur Kommunion gehen können und dass sie verstehen, warum wir in der Kirche uns niederknien und aufstehen. Aber auch in Indien. Die großen Bekehrungen sind bei den Heilungstreffen. Dann fällt den Indern auf, den Hindus und auch den schlecht evangelisierten Christen, dass der Herr Jesus der stärkste Gott ist. So wird es einmal angenommen. Und dann fragen mich die Leute, vor allem die intellektuellen Brahmanen, die fragen, wieso tun eure Priester nicht über Jesus zu uns sprechen? Habe ich alles gehört. Sage ich, welche Entschuldigung soll ich finden, Herr Pfarrer? Katastrophal, weil der Staat verbietet Evangelisation. Wir dürfen niemand bekehren. Aber wir müssen alle die Yoga machen, auch in den katholischen Schulen. Wenn ich von einer Schule zur anderen gegangen habe, denen erklärt, was die transzendentale Meditation ist, eine Übertretung des ersten Gebotes und warum man Yoga nicht machen soll und schon gar nicht Kinder. Manche Schwestern, Oberschwestern haben das akzeptiert. Andere, eine irische, hat mir gesagt, aber mein Bruder ist Priester in Irland und der macht auch Yoga. Was macht man dann, wenn unsere eigenen Leute das Falsche machen? Also, wir beten mit den Menschen zusammen unter Matthäus 18, 19. Dann habe ich über den Mark angefangen und dann sind wieder Wunder passiert. Und dann ungefähr knapp vor Ostern rennt ein kleiner Bub, ungefähr 13 Jahre, bei der Tür herein. Und sagt, ist das der Ort, wo die Wunder passieren? Ich weiß nicht, wir beten, sage ich, komm her, erzähl mal, was ist denn? Und Jesus hat gesagt, lass die Kinder zu mir kommen. Mich stört das gar nicht, wenn die einen Lärm machen. Überhaupt nicht. Sag ich, komm, sag mir. Sagt er unter Tränen. 4 Monate ist die Mutter schon weg, 4 Monate, der Sozialdienst ist gekommen und will uns, 4 Kinder, glaube ich, waren es 4 oder 5, uns trennen. Vater hat es kein Leben, ich weiß nicht, ob das alles Kinder vom selben Vater waren, weiß ich alles nicht. Es hat mir sehr chaotisch ausgeschaut, was diesen Haushalt betrifft. Und die Mutter ist verschwunden. Und der Sozialdienst will die kleinen Kinder in ein Heim stecken und zu uns in Familien. Ich möchte nicht, der war der Älteste. Wir müssen zusammenbleiben. Wunderbar. Ein Familiensinn. Ne? Bis heute sagen mir die Leute, die ungebrochen in Familien aufgewachsen sind, ich hätte so gerne einen Bruder. Oder ich habe einen Bruder, aber ich weiß nicht, wo der ist, in irgendein Kinderheim gewesen. Verloren gegangen. Viele, viele Menschen sagen dasselbe. Und ich sage, na gut, wir werden beten dafür, dass die Mutti sofort zurückkommt. Alle aufgefordert, die haben natürlich Mitleid gehabt, waren lauter Mütter, nicht? Ältere Damen, Großmütter, Mütter und so weiter. Einige Herren waren auch da. Jeder hat gebetet mit sehr viel Mitleid. Und ja, 2 Tage später ist er schon zum Pfarrer gerannt. Und er hat gesagt, die Mutter ist gleich am nächsten Tag aufgetaucht, die Polizei hat sie gefunden. Sie hat eine Anwandlung von Depression gehabt und hat sich dann nicht mehr ausgekannt, wo sie war. Es ist also irgendwas passiert in ihrem Leben. Damals habe ich über die innere Heilung nichts gewusst. Oder ich hätte mich vielleicht auch nicht getraut, aber halt würde ich dorthin gehen. Macht man gar nichts. Ich gehe einfach hin, ob sie mich leiden können und nicht. Der liebe Gott wird mir schon sagen, was ich sagen soll. Aber damals habe ich das nicht so gewusst. Aber jedenfalls, ein Wunder ist passiert, sie ist nach 4 Monaten, hat die Polizei sie gesucht, am nächsten Tag war sie da. Und natürlich haben alle Kinder einen Glauben. Das ist so arbeitet der liebe Gott. Da brauchen wir gar nicht mehr viel evangelisieren. Einmal wirkt der Herr Jesus in der Familie, das ist auch ein Versprechen, Cornelius, glaube ich, sagt das, wenn einer im Apostelgeschichte, heißt das in Deutsch, und in Akt, 10, glaube ich, die Geschichte von Cornelius. Und da steht drinnen, wenn einer in einem Haushalt glaubt, dann werden alle glauben. Ja? Also nicht verzweifeln, weil alle anderen nicht charismatisch geworden sind und nicht wollen, dass ihr Gebetstreffen habt oder überhaupt von ihrer Heilung nichts wissen wollen. Ja? Oder von der Kirche oder von Herrn Pfarrer oder was sie halt für Ausreden haben. Nicht? Wissen uns schon alle. Über die Kirche, auch die Nicht-Katholiken. Kann man nicht übersehen, nicht in Europa und nicht woanders. Und wollen halt nicht aus irgendwelchen Gründen. Aber der liebe Gott haltet sein Wort. Meine Mutter hat seit 40 Jahren gedauert, aber er haltet sein Wort. Er hat einen sehr schönen katholischen Tod erlebt. Nachdem ich den Vater Rufus gezwungen habe, mit ihr im Auto zu sitzen, wie sie 87 Jahre alt war, habe ich gesagt, bitte ich gar, du musst die Beichte von meiner Mutter hören, die, so viel ich weiß, ist sie nie beichten gegangen. Also ich muss schon mal gegangen sein, vielleicht mit 7 Jahren, ich weiß es nicht. Ja, es gibt Leute, die sind sehr eigensinnig, weil sie auch gewisse Gründe haben, das stimmt schon. Bei der hat es halt 40 Jahre gedauert und nachher war ich bei einem wunderbaren Tod dabei und nachher ist zurückgekommen und hat mir gesagt, der ist wirklich da. Und ich frage noch mit Worten, wer ist denn das? Ich habe gedacht, das ist der Papa, die waren 56 Jahre verheiratet. Jeden Tag hat sie über den Vater gekriegt, auch bei der Beichte zum Vater Rufus, der hat mir natürlich nicht ihre Sünden gesagt, aber er hat gesagt, na, sie hat halt die ganze Zeit über den Papa gekriegt. Weil er ja so abgegangen ist, nicht? Jeden Tag hat sie drüber geredet und sie hat ja nicht den Rosenkranz gehabt, den sie beten hätte können. Ne? Das hat sie ja nicht gehabt, hat sie ja nicht geglaubt. Naja, diese Traditionen, die gibt es so ungefähr, ja. Und will ich sagen, auch bei euch kann der liebe Gott sein Wort halten, auch wie immer schwierig die Situation ist. Da war die Geschichte, Matthäus 18, 19, wo diese Kroatin in Pula mir nachrennt, nach Einkehrtagen, da waren aber nicht 50 Wanderungen dort, sondern, entschuldigen schon, aber ihr seid sehr wenig, macht auch nichts, waren ja vielleicht 2.000, 3.000 Leute, ja. Die Kirche war total voll. Pula hat mal zu Italien gehört. Das hat einen Einfluss, weil da durch die Kirchen anders sind. Die Mentalität der Menschen ist etwas anders. Und die rennt mir nach und sagt ihr, ja, ich konnte nicht mit ihnen reden. Dann sage ich, was ist denn das Problem? Ich muss schon gehen, der Vater Schmilian wartet schon. Der ist ein ungeduldiger Mensch. Dann muss ich ja. Das ist auch noch ein bisschen so. Hey, die wollen gleich alles gleich haben. Und sage ich, aber sag mir halt rasch. Ja, alle Familien, niemand in der Familie ist getauft. Niemand hat in der Kirche oder überhaupt geheiratet. Alle haben Kinder, die sie nicht taufen lassen wollen. Ja, also Ex-Kommunisten, Kommunisten und alles Mögliche. Widerstand gegen die Kirche. Ich kann gar nicht helfen, aber der liebe Gott, vielleicht Matthäus 18, 19, wir beten rasch. Im Mai des folgenden Jahres, muss 98 gewesen sein, waren wir in Hochaltingen und haben Priester-Einkehrtage gegeben für die Gesellschaft der Befreiung, die wir gegründet haben, die immer noch existiert, internationale Gesellschaft der Befreiung, also nicht Exorzisten, sondern Priester, die für Befreiung beten und eine Anleitung, eine Hilfe haben wollen. Da haben wir so eine Gesellschaft gehabt, da war auch der Erzbischof von Salzburg dort, der damals war in Innsbruck war, dann war ein Opus Dei-Bischof von Vorarlberg dort, sehr ein anständiger Mensch, obwohl ich nicht so hundertprozentig die Opus Dei akzeptiere, weil ich viele Geschichten kenne, ja, Indoktrinierung gibt es auch bei uns in der Kirche. Und ich habe dann Fälle, die damit nicht fertig werden, weil sie keinen geistigen Direktor haben, trauen sie sich nichts mehr im Leben machen. Maria schlaft wieder, schlaft gut wahrscheinlich. Und an dem Tag, also habe ich gebetet und die habe ich wieder Einkehrtage, haben wir geredet mit dem Priester und alles Mögliche. Und dann kommt die wieder daher, weil nach den Priester-Einkehrtagen hatten wir Laien-Einkehrtage, ist dort so eingeteilt. Und die kommt wieder daher, sagt ihr, sie haben wieder keine Zeit, aber ich möchte Ihnen nur etwas sagen. Alle meine Enkel sind getauft, alle meine Kinder in der Kirche verheiratet und alle kommen am Sonntag in die Kirche. Nicht einmal ein halbes Jahr ist vergangen und der liebe Gott hat was gemacht, was kein Mensch machen kann. Diese eigensinnige Familie ordentlich in die Kirche gebracht und alle Kinderlein waren getauft. Die Großmutter hat gesagt, jetzt bin ich ganz zufrieden, kann ich auch sterben. Also, ich erzähle euch, dass ihr den Mut bekommt, wenn es eh nicht viel evangelisiert. Das Haus steht natürlich hier als ein Zeichen unserer Kirche. Ja? Die Leute können hierher kommen. Aber die meisten wissen ja nicht, dass da herkommen können. Man muss schon was sagen. Ja? Und nicht nur den bekannten Verwandten, die eh katholisch sind und nicht in die Kirche gehen, sondern auch denen, die gar nichts wissen. Die aber wissen wollen. In der Türkei gibt es 85 Millionen Menschen. Dann so viel wie in Deutschland ungefähr. Jetzt 82. Darunter sind 25 Millionen Türken, die keine richtigen Mohammedaner sind. Die heißen Aleviten. Die wissen nicht sehr viel. Aber sie wissen, dass sie keine Mohammedaner sind. Sie feiern nach der jüdischen Tradition einen Kiddusch. Das ist sowas wie vor der Messe war. Das Gebet, das Hauptgebet ist der Kiddusch. Ja, über das Brot und den Wein. Nur durch den Herrn Jesus ist eine andere Kraft da. Aber traditionellerweise ist das Segnen der Brot und Wein schon eine jüdische Tradition. Und diese sind Nachfolger des Johannes des Täufers. Und die gehen bis in die Mongolei, diese Leute. Ja. Das muss man erst mal wissen, wenn man von diesen ganzen Taliban hört und den ganzen Fundamentalisten, die unsere Leute umbringen wollen und den Dschihad machen und alles das. Die Türken sind nicht alle solche. 25 Millionen, na, das sind sehr viele Leute, die alle in der Familie dieses Brotbrechen feiern, aber nicht wissen über Jesus. Wenn die zu uns kommen, das ist eine Art der Evangelisation, die der liebe Gott macht. Ja? Das Geld bringt sie hierher, fleißig sind sie, ja? Glauben sie sind Mohammedaner, die Frauen tragen keinen Schleier. Ja? Aber auf der Straße begrüßen sie sich genauso wie die Mohammedaner. Und wenn man sie trifft, begrüßen sie einen auch wie ein Mohammedaner. Aber wenn man innerhalb des Hauses ist, schaut es ganz anders aus. Und sie brechen das Brot. Und wie in der ganz alten Tradition, noch unter dem heiligen Paulus, haben sie zwei Wächter. Einer innerhalb der Zimmertüre und einen außerhalb. Weil sie immer verfolgt worden sind. So wie die ersten Christen. Und wenn der Kardinal Schönborn hat ein Amt eingerichtet, das in Linz und in Mariazell, was unser heiliger Ort ist, die Mutter Gottes ist 710 in Mariazell erschienen, dort sind zwei Orte, wo diese Leute verlangen können, bitten können, in der Kirche aufgenommen zu werden oder sich zu erkundigen. Es ist also nicht eine Evangelisation in dem Sinne, dass man hinausgeht und sagt, bist du in alle Witz, soll ich dir was erklären? Nein. Aber die hören das selber, weil sie alle unsere Kirchen sehen. Ein Zeichen des Herrn. Und dann gehen es manchmal rein. Und wenn manche dann von ihnen, vielleicht die Kinder in einer katholischen Schule, erleben, dass es sowas gibt wie eine Messe, dann sagen sie, das ist ja wie bei uns. Aber wieso Jesus? Und da hat der Kardinal Schönborn das eingerichtet, das ist der Kardinal in Österreich in Wien, der Diözese St. Stephan ist die größte Diözese in Österreich, dass diese einen Ort haben, so wie der Papst in England ein Ordinariat eingerichtet hat für die Anglikaner, die herüberkommen in unsere Kirche. Soweit sind es über 5.500 Priester, die katholisch, römisch-katholisch geworden sind. Ja? Und mit denen kommen deren Familien, die sind ja verheiratet, die meisten, nicht alle. Und es gibt auch viele andere noch, die in die römisch-katholische Kirche eintreten wollen. Gott sei es gedankt, weil die anderen funktionieren eh nicht mehr. Die kommen alle herüber und der Papst hat was eingerichtet, ein Ordinariat, wo sie hinkommen können. Wird ihnen alles erklärt, um was sie lernen müssen und akzeptieren müssen, wenn sie römisch-katholisch sind. Bitte, Herr.
Darf ich ganz kurz was sagen wegen Mittagessen? Ob jeder eingetragen ist und wer heute eher geht, der bitte sich ausgetragen hat.
Ja, wenn Sie dort hinausgehen, machen Sie den Hackerl, was Sie essen wollen. Ja? Wir hören eh gleich auf. Ich glaube, ich muss eh aufhören. Ne?
Wer noch Nein? Nicht eingetragen ist, möchte bitte rauskommen und sich ausweichen. Es wird nämlich schon abgehoben.
Ja, ich suche nichts für mich aus. Es ist ein Schritt, das ist das andere. Entschuldige schon. Ich kann immer sagen, was fehlt. Ich muss mindestens 50 Würze verwenden. Aber nie mehr als 10. Das haben sie nicht. Das kann ich nicht machen. Das Beste sind nur die Kopf. Ich wollte. Nein, Moment, das andere. Also habt ihr euch das gemerkt? Matthäus 18, 19. Ja? Mitleiden, das ist die Antwort, sonst geht es nicht. Das kann man nicht, wenn man nicht alle Leute leiden kann. Ja. Die einen sind dick, die anderen dünn, die anderen grün, die anderen gelb und man will sie gar nicht. Ja. Und alle sind natürlich viel schlechter als man selber. Und jetzt muss man sagen, lieber Gott, send mir deinen Heiligen Geist, dass ich diese Person gern haben kann. Ja. Muss nicht so dramatisch sein, müssen nicht gleich 100 Gebete gebetet werden. Der liebe Gott hört alles sofort. Aber sagen muss man schon zu ihm. Nicht so wie die, die zu mir kommen und sagen, naja, ich sage, warum hat es mir denn das nicht erzählt? Ja? Vor allem die Abtreibungen. Ja? Naja, der liebe Gott weiß es ja, ich war ja bei der Beichte. Sag ich, das schon, aber da kann ich für nichts beten. Segnen kann ich sie eh nicht. Also was soll man denn dann? Also dann sage ich ihnen halt. Es gibt alle möglichen Sachen. Auch gestern, wie immer, das allerletzte schon vor der Türe draußen wieder, dann sagen sie, was wirklich vorgefallen ist. Da sitze ich eine Stunde fast. Die Armen haben warten müssen. Eine Dame ist noch rausgegangen. Ich ist vielleicht eingeschlafen, ich weiß es nicht. Und dann, nachdem ich eine Stunde sitze und mir alles anhöre und alle Gerede und was es ist, ich verstehe ja und ich bin auch mitfühlend und weiß ich was, aber die Wahrheit sagen sie einem nicht. Vielleicht blockiert sie alle der Teufel, aber nicht alle sind besetzt. Warum denn nicht gleich alles auf den Tisch legen? Waren sie irgendwo? Sind sie wohin gegangen? Was haben sie denn gemacht? Ich habe es auch geschaut und man denkt immer Spiritismus, die ganze Zeit Spiritismus. Die schauen nämlich anders aus, die Leute für mich. Nicht für euch, aber für mich. Ich sehe irgendwas, es sind keine, ich bin keine Seherin. Aber ich habe eine Erfahrung und die Menschen drücken sich merkwürdig aus mit dem Unterbewusstsein. Die wissen das ja gar nicht. Ja? Böse Geist gibt es auch. Die reagieren zu mir, das weiß ich. Und ja, und ich sitze da und denke, woher kommt das? Die sagt, die haben nie irgendwas gemacht, nicht einmal gebändelt. In Österreich bändeln eh viele, ja. Und Priester auch, habe ich gehört. naja, machen wir dann ein bisschen Irrtum. Denn Gott hat es nicht gern, aber so weiter. Bin eh so positiv. Nichts wird gesagt. Nach 10 Minuten draußen, zitternd und kalt, ja, ich habe vergessen zu sagen. Das war das Allerwichtigste, dass er alles mir beantwortet hat, was ich da gesehen habe. Was ich mir gedacht habe, was im Spiele ist, warum das Leben so furchtbar schrecklich war. So viele Leiden, so vieles, weil es nicht die Wahrheit sagen. Hat der Vater Rufus, deshalb wollen wir, dass die Leute im Haus schlafen, ja, nicht sich mit wem anderen treffen, wenn möglich nicht einander beraten, weil das machen die Leute nämlich. Sie erzählen ihre Leiden, ihre zweitwichtigsten Leiden. Und nicht die Wurzel, weil die sie selber nicht kennen. Und dann bereden sie alles, sondern still schweigen so viel als möglich. Nur das machen, was wir ihnen sagen, nämlich aufschreiben. Hier macht es das niemand. Ja? Der möchte was mit dem Essen.